Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 19. April 2012. Heute mit folgenden Themen. Trotz Versprechen nur leichte Verbesserungen. Immer noch setzen Markenfirmen auf sandgestrahlte Jeans. Freie Tomaten für alle. Pro Spezie Rara verschenkt ein Stück Artenvielfalt. Und Baumstammprozession in Bern. Das Künstlerduo Komm und Komm lässt einen Appenzeller Bloch um die Welt reisen. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Matthias Strasser.
Die Schweiz lässt Dampf ab. Wie der Bundesrat gestern bekannt gab, wird die Ventilklausel angerufen. Diese Klausel ist eine Art Notbremse im Personenfreizügigkeitsabkommen. Ihre Aktivierung soll die Zuwanderung in die Schweiz bremsen. Für EU-Bürger aus 8 osteuropäischen Staaten gelten damit ab sofort wieder Kontingente, unter anderem für Polen, Ungarn und das Baltikum. Im aktuellen Jahr dürfen im Vergleich zum Vorjahr nur rund ein Drittel der Aufenthaltsbewilligungen ausgestellt werden. Die EU zeigte sich bestürzt über den Entscheid, dieser verstoße gegen das Personenfreizügigkeitsabkommen. Man hoffe, dass die Schweiz ihre Meinung noch ändere. Die grossen Schweizer Parteien stehen allerdings mehrheitlich hinter dem Entscheid. CVP, BDP und FDP begrüßen ihn, die SVP erachtet ihn sogar als selbstverständlich. Die SP fordert wirksamere flankierende Massnahmen. Indien hat erstmals eine atomwaffenfähige Trägerrakete getestet. Die Rakete hat eine Reichweite von über 5000 Kilometern. Sie kann damit auch Ziele in Europa sowie in ganz China erreichen. Der Test ist nach Angabe der indischen Behörden erfolgreich verlaufen. Indien sei damit zu einer Raketenmacht aufgestiegen. Vergangene Woche war Nordkorea mit einem ähnlichen Test spektakulär gescheitert. Die nordkoreanische Rakete stürzte schon nach kurzer Zeit ins Meer. Bis anhin verfügten nach Angaben des Weltsicherheitsrats nur 5 Staaten über atomwaffenfähige Interkontinentalraketen. Dabei handelt es sich um die USA, Russland, China sowie Großbritannien und Frankreich. In Syrien sind erste Militärbeobachter eingetroffen. Sie sind Teil einer 250-köpfigen Beobachtermission. Diese soll die Einhaltung der Waffenruhe kontrollieren. Die Waffenruhe in Syrien gilt seit einer Woche. Allerdings melden Aktivisten nach wie vor heftige Luftangriffe auf die Stadt Homs. Das Regime um Präsident Bashar al-Assad stellt zudem neue Forderungen an die Beobachtermission. So soll diese nicht wie geplant aufgestockt werden und über eigene Helikopter verfügen. Auch sollten die Beobachter nach Angabe der syrischen Regierung aus den neutraleren BRICS-Staaten kommen. Darunter zählen Länder wie Russland und China, aber auch Staaten wie Brasilien und Südafrika. Diese Staaten hatten das syrische Regime in der Vergangenheit weniger stark kritisiert. Die Schweiz kündigte derweil eine Entsendung von 6 unbewaffneten Militärbeobachtern an. Diesen Februar führte eine Kälteperiode kurzfristig zu einem markanten Anstieg der Feinstaubbelastung im Kanton Bern. Dies teilt der Kanton mit. Insgesamt sei jedoch in diesem Winter der Tagesgrenzwert nicht häufiger überschritten worden als in der Vorjahresperiode. Die durchschnittliche Jahresbelastung hat laut Kanton Bern dank den umgesetzten Massnahmen im langjährigen Vergleich abgenommen. Vor allem in den verkehrsbelasteten städtischen Zentren ist die Belastung aber nach wie vor zu hoch.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Abgewetzt und abgenutzt. Jeans müssen alt aussehen, um der Kundschaft zu gefallen. Viele Jeanshersteller lassen die Jeans deshalb mit Sand behandeln. Die Arbeiterinnen und Arbeiter gehen dafür hohe gesundheitliche Risiken ein. Vor einem Jahr lancierte die Clean Clothes Campaign eine Kampagne, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Über 40 Firmen haben damals versprochen, zukünftig auf sandgestrahlte Jeans zu verzichten. Benedikt Bachmann hat sich bei Christa Luginbühl über den aktuellen Stand der Dinge erkundigt. Christa Luginbühl ist Verantwortliche für die Clean Clothes Campaign bei der Erklärung von Bern.
Wir haben ja diese Kampagne zum Stopp, also zum Aufruf eines globalen Stopps der Sandstrahltechnik vor einem Jahr lanciert. Und insgesamt haben über 40 Markenfirmen auf unseren Aufruf reagiert und sich auch öffentlich zu einem Verbot von dieser Technik bekennt. Dazu gehören große bekannte Firmen wie H&M, Levi's, Lee, Wrangler etc.
Welche Unternehmen haben ihre Hausaufgaben erfüllt?
Ja, das ist jetzt eben schwierig zu sagen, weil das Unterstützen von einem globalen Verbot, das ist ein erster und ganz wichtiger Schritt. Wir haben aber jetzt leider festgestellt bei einer Recherche in Bangladesch, dass eben nach wie vor ein sehr großer Exportmarkt für sandgestrahlte Jeans besteht und das auch bei Zulieferbetrieben von eben großen Firmen, die selber ein Sandstrahlverbot ausgesprochen haben, nach wie vor sandgestrahlte Produkte hergestellt werden.
Welche Länder haben denn reagiert?
Bisher ist es so, dass einzig und allein die Türkei ein nationales Sandstrahlverbot erlassen hat. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Anwendung von Sandstrahlen als Technik, respektive die Verwendung von silikahaltigem Sand, das ja eben dann die Krankheit, die Silikose auslöst, dass das im EU-Raum seit den 60er Jahren reguliert ist. Und von daher natürlich im EU-Raum mindestens auf Gesetzesebene ein größerer Schutz besteht. Und die große Gefahr ist jetzt eben, dass sich die Industrie in Länder verlagert, wo dies noch weniger geregelt ist, wie beispielsweise Bangladesch, aber auch China oder auch zum Teil nordafrikanische Länder.
Bei welchen Unternehmen fanden Sie denn nach wie vor sandbestrahlte Jeans?
Grundsätzlich ist es sehr schwierig, den ganz direkten Link zwischen dem Produkt und der Firma herzustellen. Unter anderem hat es damit zu tun, dass die Sandstrahlabteilungen häufig ein bisschen weg vom Fabrikgebäude sind, dass dann auch, wenn die Jeans behandelt werden mit der Sandstrahltechnik, dass zu diesem Zeitpunkt so das Markenschildchen der Firma noch nicht aufgenäht ist, damit es eben nicht beschädigt wird. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben verschiedene Logos, Markenlogos den Arbeitenden gezeigt, die eben auch Sandstrahlen unternehmen und verschiedene Marken wurden dort identifiziert als Käufer von den Fabriken, die eben noch immer eine Sandstrahlabteilung haben. Und zu den Käufern, die dort identifiziert wurden, gehört Diesel, C&A, H&M, Levi's, Lee und Wrangler.
Wie haben denn diese Unternehmen auf die neue Kritik reagiert?
Ja, ein bisschen unterschiedlich. Also zum einen waren sie natürlich betroffen, dass anscheinend das jetzt eben immer noch Probleme gibt bei der Umsetzung von diesem Verbot. Gewisse haben es auch hinterfragt, ob diese Recherche tatsächlich genügend gut gemacht wurde. Wir sind im Moment mit einigen Firmen im Gespräch, dass sie vor Ort in Bangladesch Follow-up-Aktionen machen und eben das untersuchen und sicherstellen, dass das Verbot dann dort auch umgesetzt wird. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, also es ist wirklich auch ein Aufruf von uns an die ganze Jeans-Industrie, dass sie sich zusammentun und diese Sandstrahltechnik einfach weltweit verbieten.
Wie kennt man denn als Konsument sandbestrahlte Jeans?
Ja, das ist ein Problem im Sinn von, dass man das nicht hundertprozentig sagen kann, welche Technik angewandt wird. Generell ist es so, dass sandgestrahlte Jeans eher so ein bisschen eine feinere Textur dann aufweisen. Also es geht ja bei sandgestrahlten um Jeans, die im Vintage-Look daherkommen, also die auf alt getrimmt sind. Wenn die Flächen relativ unregelmäßig und eben in dem Sinn eine feinere Mustertextur ist, kann das ein Anzeichen sein für die Verwendung der Sandstrahltechnik.
Sagt Christa Luginbühl, Verantwortliche für die Clean Clothes Campaign bei der Erklärung von Bern. Weitere Informationen gibt es im Internet unter evb.ch.
Rabe Info 95,6.
Wenn es von einer Art plötzlich nur noch eine Sorte gibt, ist das gefährlich. Ein Käfer oder eine Krankheit genügt und schon ist eine ganze Art ausgestorben. Auf diese Problematik macht die Organisation Pro Specie Rara aufmerksam. Sie setzt sich für die Bewahrung der Artenvielfalt ein. Damit jeder Mensch einen Beitrag leisten kann, verschenkt sie nun Tomatensetzlinge. Zudem verschafft sie der guten alten Tomate einen eigenen Platz im Internet mit dem Portal stadttomaten.ch. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Tomatenvielfalt statt Betonwüste, so heißt das Motto der Stadttomatenaktion von Prospezie Rara. Die Artenschutzorganisation will Stadtmenschen dazu animieren, auf eigenen Balkonen und Gärten einheimische Arten anzupflanzen. Nicole Egloff von Prospezie Rara will damit nicht die Ernährungssicherheit erhöhen, sondern das Bewusstsein schärfen.
Es gibt nicht nur die roten, runden Tomaten, die im Handel erhältlich sind, die vor allem auch auf gute Lagerfähigkeit gezüchtet worden sind. Sondern es gibt ganz viele alte Sorten, die perfekt sind für den Hobbygarten oder eben den Balkon, weil die sind auf Geschmack gezüchtet. Die kann man vielleicht nicht wochenlang lagern, aber das muss man ja auch nicht, wenn sie direkt vom Stock gepflückt werden können. Und sie haben den Vorteil, dass man daraus selber Saatgut ernten kann. Das ist ganz einfach, man muss nur wissen wie und kann dann im nächsten Jahr eigentlich von der gleichen Sorte wieder Tomaten ziehen. Das geht nämlich nicht bei den meisten Sorten, die im Handel erhältlich sind, weil das sogenannte Hybride sind. Dort erwachsen keine neuen Pflanzen mehr daraus, die dieser Sorte entsprechen.
Erfolgreiche Hobby-Tomatenzüchter und Züchterinnen werden so unabhängig von der Saatgutindustrie. Allerdings stellt sich die Frage, lohnt sich die Mühe wirklich? Ist es nicht einfacher, die schnell wachsenden, gezüchteten Tomaten zu pflanzen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt auch immer gemeint, es sei schwierig, einen Setzling zu ziehen. Ich habe dann vor einem Jahr einen Kurs besucht, den wir anbieten, und habe gemerkt, das ist völlig simpel. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, also man muss halt dann, wie man so schön sagt, ein bisschen bibäbeln. Aber es braucht weder große Infrastruktur noch wahnsinnig viel Wissen. Ein Setzling zu ziehen ist wirklich ganz einfach. Und ich merke das jetzt auch in meinem Umfeld, wo jetzt viele Setzlinge gezogen werden. Man hat dann auch einen ganz anderen Bezug dazu. Es ist dann wirklich so ein bisschen wie ein Kind aufziehen. Das ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber man hegt und pflegt es und hat dann wirklich auch diese Sorte.
Wer seine Tomatenpracht mit der Welt teilen will, erhält zudem die Gelegenheit, das auf einer neuen Webseite zu tun. Prospezie Rara hat ein eigenes Tomatenportal eingerichtet. Am Schluss geht es der Organisation aber nicht bloß um die gute alte Tomate, sondern um mehr. Nahrungsmittel sind heute ein Spekulationsgut geworden. Große Konzerne haben Patente auf Leben angemeldet. Die Artenvielfalt ist bedroht. Eine Bedrohung, die nicht einfach auf die leichte Schulter genommen werden kann, findet Nicole Egloff von Prospezie Rara.
Wenn man heute schaut, dann sind das eigentlich weltweit sehr ähnliche Sorten und Arten, die da hauptsächlich im Handel sind. Früher gab es eine unglaubliche Vielfalt. Jedes Land oder fast jedes Tal, jede Bauernfamilie hat so ein bisschen ihre eigenen Sachen gehabt. Und das ist einerseits einfach eine kulturelle Vielfalt, die verloren geht, was kulturhistorisch von Wert ist. Und andererseits ist es aber auch effektiv, kann es zur Gefahr werden, diese Eingrenzung, weil das weltweit dann eben auch genetisch sehr ähnliche Pflanzen sind, die überall in Betrieb sind, in großen Mengen. Und wenn da mal Krankheiten auftauchen, auf die diese Pflanzen nicht resistent sind, dann nachher kann es sein, dass da zu großen Ernteeinbußen kommt. Und wir wollen einfach ein Backup bewahren, auf das man dann auch zurückgreifen kann im schlimmsten Fall.
Es gibt zahlreiche Beispiele aus der Geschichte. Manchmal genügt ein Schädling und schon ist eine ganze Art vernichtet. Den Versuch starten, einheimische Tomaten auf dem eigenen Balkon oder im eigenen Garten zu ziehen, lohnt sich. Nicht nur für den Gaumen, sondern für die Bewahrung der Artenvielfalt weltweit.
Mehr Infos und Daten zum Projekt Stadttomaten gibt es auf der Internetseite stadt-tomaten.ch. In Bern werden am Graniummarkt in einer Woche und am Zierpflanzenmarkt am 13. Mai gratis Tomatensetzlinge abgegeben.
95,6. Rabe Info.
Das Appenzellerland ist bekannt für seine Traditionen. Traditionen, die auch im Zeitalter der Globalisierung weiterhin gepflegt werden. Dazu gehört auch der sogenannte Bloch. Bloch bezeichnet die ersten 5 Meter des letzten gefällten Fichtenstammes vom Winter. Dieser Baumstamm wird in einer eintägigen Prozession von Urnäsch nach Herisau und wieder zurückgestoßen. In Urnäsch wird der Bloch dann versteigert. Vor einem Jahr ersteigerte das Künstlerduo Komm und Komm den Bloch. Jetzt wollen sie den Fichtenstamm um die ganze Welt schicken. Vor Ort soll dann jeweils eine Prozession oder etwas Ähnliches stattfinden. Den Auftakt macht Bern. Danach reist der 2,5 Tonnen schwere Baumstamm nach Deutschland, Polen und China. Michael Spahr wollte vom Künstlerduo Komm und Komm wissen, wie haben denn die Appenzeller reagiert, als plötzlich zwei Auswärtige den Bloch ersteigern wollten?
Die Bauern und die Locals, die das eigentlich sonst erwerben, weil das ist für sie ja auch so ein kleiner Stolz. Also einmal im Leben ersteigert man sich einen Bloch. Also die haben dann auch gemerkt, hey, das sind ja Jungs von außen und die wollen uns unseren Bloch quasi kaufen. Dann haben sie so quasi, das haben wir erst im Nachhinein jetzt gehört vom Blochpräsidenten, so ein Agreement gemacht. Dann sagen sie, ja, ja, die können diesen Bloch schon haben, aber sie müssen dafür bezahlen. Und die haben danach so wild mitgeboten und so sind wir dann schlussendlich bei 3'000 Franken gab es dann den Zuschlag.
Das erzählt Johannes Hedinger, eine Hälfte des Künstlerduos Komm und Komm. Zusammen mit Markus Gossold produziert er seit 15 Jahren Kunst, Kunst, die zuweilen die Gemüter bewegt. So mündete das Aufstellen von Mock Mock vor gut 10 Jahren in einer Volksabstimmung. Mock Mock ist eine Statue von einem comicartigen Fabelwesen. Diese Statue wurde beim Bahnhof Romanshorn aufgestellt. Die Kinder waren begeistert, die Erwachsenen eher entgeistert. Es kam zur Abstimmung, eine knappe Mehrheit sprach sich dann für den Verbleib von Mock Mock aus. Dass es zeitgenössische Kunst immer wieder schwer hat, verstanden zu werden, ist auch heute noch so. Für Markus Gossold ist das Bloch-Projekt bestens geeignet, hier Gegensteuer zu geben.
Ein halbierter Haifisch wird in Afrika kaum verstanden. Und aber ein Zelebrieren rund um einen Baumstamm, egal wie schräg da getanzt wird und wie man sich verkleidet, das wird als Motivation verstanden, auch wenn man die Details nicht kennt. Genauso wie wir verstehen, wie Sie ein Erntedankfest rund um das Feuer tanzen, was weiß ich, machen können. Und von dem her hat ein simpler Baumstamm das Huldigen der Natur, das ist auf der ganzen Welt verständlich, dass das Menschen zelebrieren. Das ist aus das Einstiegstor eigentlich in den Bloch. Ich sage jetzt mal, überall auf der Welt gibt es Möglichkeiten, das neu zu interpretieren, rund um den Bloch zu tanzen, sage ich jetzt mal, wie um das goldene Kalb. Und das ist eine Analogie zur Kunst überhaupt, oder? Ich meine, die Zuschreibung für Holz, Baumwolle und Leinen und Ölfarbe ist schlussendlich der Mensch.
Der 5 Meter lange Fichtenstamm soll für einmal sein traditionelles Umfeld verlassen. Für Johannes Hedinger vom Künstlerduo Komm und Komm ist klar, der Bloch kann auch außerhalb des Appenzellerlands von Nutzen sein.
Der Plan war von Anfang an, dass wir den bekommen und dann eben nicht zu Schindeln verwandeln und auch nicht nur zwischen dem einen Dorf hin und her ziehen, sondern wir wollen den einmal um die Welt ziehen, metaphorisch. Also der soll quasi auf Reise gehen und einerseits die Welt sehen, andererseits von diesen Traditionen erzählen, aber andererseits Neues möglich machen. Das soll so ein Kristallisationskern werden für kulturellen Austausch.
Sein kultureller Austausch findet auch in Bern statt. Verschiedene Kulturschaffende aus dem Progger werden den Bloch mit multimedialer Kunst aufladen. Danach geht der Bloch auf Reisen und wird mit neuen Kulturen beladen. Eine Rückkehr ins Appenzellerland bleibt nicht ausgeschlossen.
Es gibt ganz viele Themen, also Global Art, natürlich das Globalisierung von Kultur, wenn es das sowas gibt. Es geht um Warenströme und Kulturströme, um Austauschdialog sowieso. Das Reisen ist uns persönlich einerseits wichtig und der Dialog soll nicht nur im Inneren stattfinden, sondern eben gegen Außen auch. Er kommt wieder zurück, auf jeden Fall, in welcher Form auch immer, wissen wir noch nicht. Wir wissen auch nicht, wann das sein wird. Das Ziel ist mindestens, dass er auf jedem Kontinent einmal ist. Das braucht ja seine Zeit, das sind 2 Tonnen, muss man mal auch ist auch ein logistisches Problem natürlich. Und wir beginnen jetzt mal in Europa. Also die nächste Station wird Berlin sein. Und dann geht es weiter nach Polen. Und im Herbst ist das Ziel, dass er nach China kommt.
Sagt Johannes Hedinger vom Künstlerduo Komm und Komm. Die Bloch-Prozession in Bern beginnt übermorgen Samstag um 3:30 Uhr beim Parkplatz Nideckstalden. Um 5:30 trifft der Bloch im Kulturzentrum Progr ein. Dort finden dann diverse Aktionen statt. Alle Infos gibt's auch im Internet. Den Link dazu gibt's auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info. Schon heute stellt Com&Com in der Galerie Bernhard Bischoff und in der Stadtgalerie im Progr aus.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
So viel für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Zum heutigen Info beigetragen haben Michael Spahr, Benedikt Bachmann und Matthias Strasser. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Raldi. Ich wünsche einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.